Ja, Kinderstunde haben wir, aber in den Sommerferien haben wir auch freie Themenwahl in den Gottesdiensten. Und ich muss euch ehrlich sagen, bis Mitte diese Woche wusste ich überhaupt nicht, was ich heute Morgen hier predigen soll. Und ich kann mich sehr gut identifizieren, Peter, mit der Einleitung, mit diesem zerbrechlichen Gefäß, das auch vor euch steht und das sehr viel Gnade benötigt für diesen Dienst. Und übrigens, ich bin mir sehr bewusst dieser Verantwortung, die wir haben als Lehrer in der Gemeinde. Denn Jakobus sagt, die Lehrer in der Gemeinde werden ein größeres Gericht empfangen von Gottes Seite, weil sie so eine große Verantwortung haben, Gottes Wort zu predigen. Und ich predige ja nicht immer zu euch, sondern ich predige ja immer auch zu mir selber und muss mein Leben auch selber prüfen anhand dessen, was ich weitergebe. Ich denke, wir brauchen Gottes Hilfe zum Hören und auch zum Reden. Deshalb lass uns nochmal aufstehen und lass uns Gott, unserem Vater, um Hilfe bitten. Unser Vater im Himmel, wir ehren dich an diesem Morgen. Wir preisen dich für dein wunderbares Erlösungswerk, was du uns geschenkt hast, deinen Sohn. Wir danken dir für den Geist, den du uns gegeben hast. Und der Heilige Geist ist unser Lehrer, der uns führt und leitet in der Wahrheit. Und das bitten wir dich auch heute Morgen, dass du, Herr, dein Werk tust an uns, in unseren Herzen, zu deiner Ehre. Amen. Ja, ihr Geliebten, es gibt in unserem Leben eine Seuche, die nichts anderes unsere Seele vergiftet und die wir oft gar nicht bemerken. Sie ist sehr gefährlich und zerfrisst uns schlussendlich. Und nicht nur uns, sondern auch ganze Familien und ganze Gemeinden kann diese Seuche zerstören. Und weil diese kaum greifbar ist und oft im Verborgenen ist, kann sie einen sehr großen Schaden anrichten. Und jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, von was spreche ich? Nein, es ist nicht das Coronavirus. Wir haben genug vom Coronavirus gehört, wir wollen das nicht mehr haben. Es ist etwas anderes, etwas Geistliches. Um das Ganze aufzulösen, ich spreche von Bitterkeit. Von Bitterkeit. Und da wir alle noch mit unserer sündigen Natur zu kämpfen haben, denke ich, dass wir alle, einschließlich meiner Person, geneigt sind, sehr schnell bitter zu werden. Und das ist, wie wir sehen werden, ein sehr gefährlicher Zustand, der sehr großen Schaden anrichten kann. Und deshalb lasst uns über das Thema nachdenken: Überwinde Bitterkeit durch Gnade. Überwinde Bitterkeit durch Gnade. Lass uns unsere Bibeln aufschlagen zu Hebräer 12. Hebräer 12, ich lese die Verse 14 bis 17. Hebräer 12, Verse 14 bis 17. Und ich möchte schon gleich etwas erwähnen, nachdem ich die Verse gelesen habe. Hier sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, den wir nicht kennen, Vers 14, Hebräer 12. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Schon einmal vorweg, ich werde nicht auf alle Details eingehen in diesen Versen, sondern einen Schwerpunkt in Vers 15 legen. Aber lass uns im Zusammenhang dieser Verse sehen, worin stehen sie im Hebräerbrief. Ein Verfasser des Hebräerbriefs schreibt an Judenchristen, die unter großer Verfolgung und Benachteiligung standen. Und deshalb standen sie in großer Gefahr, aufzugeben und ihren Glauben an Jesus niederzulegen und zurück zum Judentum zu kehren. Und deshalb unterweist der Schreiber sie in seinem Brief, dass Jesus besser ist als alles andere, als ihr ganzes altes System. Und dass sie in Jesus, in diesem wunderbaren Herrn, schon alles für ihr Leben haben. Und so fordert er sie in Kapitel 12, Verse 1 bis 3 auf diesen wunderbaren Jesus zu schauen, dem es noch viel schlimmer erging mit Verfolgung, mit Spott, mit Angriffen von Menschen, der das alles erlebte, aber der das alles erduldete und den Lauf vollendete. Und dann zeigt ihn in den weiteren Versen auf, dass Züchtigung von Gottes Seite Ausdruck seiner Liebe zu ihnen ist, damit sie in der Heiligkeit erzogen werden, dass sie beginnen, die Sünde zu hassen. Und dadurch sollen sie Mut bekommen und sicheren Schritte des Glaubens machen. Und so kommt er in Vers 14 dazu und zeigt ihnen ihre Verantwortung auf, die sie haben als Christen. Die sie zum einen haben gegenüber jedem Menschen, nämlich dem Frieden mit jedem Menschen nachzujagen. Und die sie Gott gegenüber haben, nämlich der Heiligung nachzujagen. Sprich, dem Leben mit Gott, dem Jesus ähnlicher werden. Das ist das größte Gebot, was hier aufzeigt, Liebe zu Gott und Liebe zu dem Nächsten. Nur ein großer Gegenspieler der Heiligung, sprich den Wachsen in Christus, ist Bitterkeit. Aber nicht nur der Heiligung, sondern auch des Friedens unter uns. Bitterkeit schadet also in der Vertikalen, in der Beziehung zu Gott und in der Horizontalen, in der Beziehung untereinander zu dem Nächsten. Aber lasst uns als erstes sehen, wie entsteht eine bittere Wurzel im Herzen eines Menschen? Wie entsteht das? Wir lesen gleich Vers 15 nochmal. Aber vorher ist mir wichtig zu betonen, dass es ja verschiedene Ursachen von Bitterkeit in der Bibel gibt. Nach Hebräer 12 geht es uns heute um die Bitterkeit, die man in Beziehungen erleben kann. Aber seht, man kann im Leben auch anders bitter werden. Nämlich zum Beispiel durch sehr schwere Lebensumstände, die Gott einen auferlegt. Und ich denke da in der Bibel zum Beispiel an Naomi, an Hiob oder an Jeremia. Denn als Naomi zum Beispiel in der Fremde ihren Mann und ihre beiden Söhne verlor, sie starben dort, und sie dann in ihre Heimat wieder zurückkehrte, sagte sie sogar zu den Menschen in Ruth 1, Vers 20, nennt mich nicht mehr Naomi, sondern nennt mich ab jetzt Mara. Denn der Allmächtige, er hat mir viel Bitteres angetan. Mara bedeutet bitter. Und das ist Naomi durch die sehr schweren Verluste in ihrem Leben geworden, in ihrem Herzen. Und die Ursache darin lag nicht in Naomi selber, sondern oder in ihrer Sündhaftigkeit, sondern die Ursache lag in den Lebensumständen und dem verbundenen Leid, das Gott für sie in seinen souveränen Plan zuließ. Und genauso war das auch bei Hiob und anderen in der Schrift. Und wenn wir heute Morgen über Bitterkeit sprechen, dann geht es uns nicht um die gerade beschriebene Art von Bitterkeit, sondern es geht um Bitterkeit, die wir in Beziehungen erleben können. Das ist für mich wichtig zu verstehen, denn manchmal bekommen wir den Vorwurf, ihr führt vieles, was ihr thematisiert, was ihr lehrt, vielleicht auch zu diesem Thema, auf die Sündhaftigkeit des Menschen zurück und sagt, darin ist von Gottes Wort her die Wurzel. Aber ich möchte es widerlegen, es stimmt nicht. Bitterkeit kann auch Folge von Hiobs Botschaften sein oder von ganz schlimmen Dingen, ganz viel Leid, das du erfahren musst und das du irgendwie verarbeiten musst im Leben. Und worin du Hilfe brauchst, Gott zu vertrauen, auch wenn du seine Gedanken nicht verstehst, auch wenn du seine Wege nicht verstehst die viel höher und unerklärlicher sind als unsere Wege, sagt uns Jesaja in Kapitel 55. Wir verstehen sie nicht, aber wir müssen lernen, darin Gott zu vertrauen. Aber dazu vielleicht ein andermal, wenn Gott es zulässt. Es geht hier, wie gesagt, in unserem Text nicht um diese Art von Bitterkeit, sondern um Bitterkeit, die wir in Beziehung unter Menschen erleben können und für die wir auch etwas können, wofür wir verantwortlich sind. Aber wie entsteht so etwas? Bevor ich euch dazu frage, lass uns nochmal den Vers 15 lesen und beobachte genau in dem Vers, wenn du deine Bibel hoffentlich dabei hast und vor dir liegen hast, beobachte genau, warum wird ein Mensch bitter. Vers 15 nochmal in Hebräer 12, Vers 15. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse, euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. Was sagt uns der Vers? Wie entsteht eine bittere Wurzel? Wer traut sich, das laut zu sagen? Hat jemand eine Idee? Bitte, Dagmar. Genau. Sehr gut beobachtet. Bitterkeit entsteht durch einen Mangel an Gnade. Luther sagt, oder Schlachter, wenn jemand Gottes Gnade versäumt, Elberfelder, wer an Gnade Mangel leidet. Und wenn das der Fall ist unter uns, dann wächst die Wurzel der Bitterkeit in einem Herzen eines Menschen. Nun, aber was ist damit gemeint, an der Gnade Gottes Mangel zu leiden? Seht, gemeint ist hier nicht die Gnade, die wir brauchen, um im Leben gerettet zu werden und erlöst zu werden. Denn der Hebräerbrief ist ja klar an Christen geschrieben und nur Christen kann man auffordern, der Heiligung und dem Frieden unter uns nachzujagen. Das heißt, sie hatten die rettende Gnade in Jesus schon empfangen. Aber Gnade ist es, was sie jetzt auch brauchen für ihr tägliches Leben und das auch für diese vielen Beziehungen, die sie haben in der Gemeinde. Und sie brauchen sie, um in der Heiligung zu wachsen, um im Frieden mit allen zu leben. Und wenn ich diese Gnade versäume oder verfehle, wachse ich nicht mehr im Herrn, sondern es wächst etwas anderes in mein Herzen, was oft niemand außer Gott sieht. Und das ist Bitterkeit. Ein Beispiel aus meinem Leben, was ich hier schon erzählt habe. Ich habe einen Onkel, er ist nicht gläubig. Und dieser Onkel, er hat mich eines Tages zutiefst verletzt. Ich saß mit meiner Frau an seinem Tisch zu Hause und in diesem Gespräch sagte er etwas Obszönes, etwas sehr Unanständiges zu meiner Frau. Er redete Dinge, die in der Welt total normal sind und die er als Spaß verstand, aber die unter die Gürtellinie gingen. Und das verletzte mich so sehr. Es war wie ein Schwertstich in mein Herz, diese Worte. Und es erregte in mir sündigen Zorn und richtigen Ärger. Und ich kämpfte damit, nicht nach außen, ich habe es nicht gezeigt, sondern tief in meinem Herzen. Und es überwand mich so sehr, dass ich im Laufe der Zeit das immer wieder in meinen Gedanken vorbrachte gegenüber meinem Onkel. Und dass es Groll in mir nährte gegenüber ihm. Und dass ich auch bitter wurde gegenüber meinem Onkel. Und das belastete meine Beziehung noch Jahre zu ihm. Aber warum das? Seht, weil ich in dem Moment an der Gnade Gottes Mangel litt und sie nicht vor Augen hatte. Seht, hätte ich mir bewusst gemacht, wie oft ich im täglichen Leben an meinem Gott schuldig werde und ich den heiligen Gott durch meine Sünde verletze. Aber wie reagiert Gott? Ist er auch sauer auf mich, beleidigt auf mich? Zieht er sich zurück von mir? Nein, er schenkt mir immer und immer, immer wieder Gnade und Gnade. Auch in den Punkten, die ich selber gar nicht sehe, wo ich schuldig werde an ihm, er schenkt mir Gnade. Gott verdammt mich nicht, sondern er ist in seinem Sohn barmherzig zu mir. Nur als mein Onkel diese Worte aussprach, hatte ich die Gnade Gottes vergessen für mein Leben. Und deshalb konnte ich die Gnade Gottes nicht anwenden auf diese Situation. Wäre Gottes Gnade mir vor Augen gewesen, hätte ich die Schuld, die weh tat, und Schuld tut immer weh, aber ich hätte diese Schuld schnell vergeben können. Aber ich tat es nicht. Und deshalb konnte Bitterkeit wachsen in mein Herzen gegenüber meinem Onkel. Seht, Wurzeln haben es an sich, dass sie unter der Erde sind. Und sie sieht man nicht offensichtlich. Man sieht nur das, was in der Oberfläche wächst und die faulen Früchte dran oder die guten Früchte dran. Aber die Wurzel selber, die so gefährlich ist, sie ist verborgen. Was sind solche faulen, bitteren Früchte bei Menschen, die Bitte im Herzen, die Bitterkeit im Herzen haben? Und wenn ich an die Beziehung zu meinem Onkel denke, dann kann ich folgende Punkte sehen. Zum einen, dass ich mich innerlich von ihm zurückgezogen habe. Ja, ich habe ihn schon noch Hallo gesagt und ich habe ihn auch freundlich ins Gesicht gelächelt, aber innerlich war da eine Abneigung, ein Groll gegenüber meinem Onkel in meinem Herzen. Und ich kann mich erinnern, dass interessanterweise meine Mutter das beobachtet hat. Denn später, als ich meinen Onkel gesehen habe nach dem gesagten Gespräch im Familienkreis, ich habe ihn getroffen mit meinen Eltern, da bemerkte meine Mutter in der Art, wie ich ihn begrüßt habe, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist bei mir. Nur in der Art, wie ich ihn begrüßt habe. Und als sie mich darauf ansprach, muss ich ihr bekennen, stimmt, es ist eine Abneigung gegenüber mir, gegenüber ihm, in meinem Herzen, weil etwas vorgefallen ist. Und das ist eine faule Frucht von der Wurzel der Bitterkeit im Herzen. Man zieht sich innerlich zurück von diesem Menschen. Aber generell auch Lieblosigkeit, Härte entwickelt man gegenüber diesen Menschen. Vom Wort her, was hier steht für Bitterkeit in Hebräer 12, das bedeutet eine ärgerliche Geisteshaltung, die jede Versöhnung zurückweist. Selbst auch dann, wenn der andere die Versöhnung sucht, sie weist die Versöhnung zurück. Sie will diese Versöhnung nicht. Das heißt, man ist innerlich hart geworden. Will keine Vergebung, keine Versöhnung. Eine andere faule Frucht, die damit zusammenhängt, kann sein, dass man schweigt und dass man die Person letztendlich straft damit. Man geht ihm aus dem Weg und man redet nicht mehr mit ihm. Aber dafür kann es sein, dass man mit anderen Menschen schlecht und abfällig über die Person spricht, um sich irgendwie Luft zu verschaffen von diesem Ärger, den man hat im Herzen. Man hat keinen Mut, mit dem zu reden, der einen verletzt hat, aber dafür spricht man mit anderen schlecht gegenüber der Person, was natürlich auch schlechte Auswirkungen auf die Person hat, mit der man redet. Ich kann mich auch erinnern an ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen, der wirklich sehr bitter war auf eine Person in seinem Leben. Und als wir die Person sahen eines Tages, sprach er so schlecht über diesen Menschen mit mir und sprach darüber, wie er ihn verletzt hatte. Und ich kannte selber diesen Menschen nicht. Ich habe noch nie ein Wort mit diesem Menschen gewechselt. Aber dieses schlechte Reden meines Arbeitskollegen prägte mein negatives Bild, meine Gedanken automatisch. Und als ich später die Person sah, hatte ich diese Gedanken, diese negativen Gedanken in meinem Herzen gegenüber diesem Menschen. Und hier sehen wir, dass der Keim zur Wurzel der Bitterkeit vielfältig ist und dass er andere Menschen ansteckt. Bitterkeit hat schlimme Folgen, auch für andere. Und noch eine sehr böse Frucht aus Bitterkeit kann sein, dass man der Person irgendwie Schaden wünscht oder ihr selber als Strafe Schaden zufügt. Ein Beispiel sind hier die Brüder Josefs, die aus Eifersucht bitter geworden sind gegenüber ihrem Bruder und ihnen schweren Schaden zugefügt haben im Leben. Sie hätten ihn sogar fast getötet. So bitter waren sie auf ihren Bruder. Und hier sehen wir, dass der Keim zur Wurzel der Bitterkeit vielfältig ist. Und auch Eifersucht und Neid kann ein Keim sein, wo diese Wurzel der Bitterkeit wachsen kann. Aber hinter dem Ganzen steckt eine Art Liebe, die sich nicht um Gott und um den Nächsten dreht, sondern die sich um sich selber dreht und die sich selber im Zentrum hat. Denn seht, Paulus sagt uns in 1. Korinther 13, Vers 5, die Agape-Liebe, das heißt die selbstlose Liebe, sie lässt sich was? Sie lässt sich nicht erbittern und sie rechnet das Böse nicht zu. Und seht, das hat unser Herr Jesus im Evangelium uns so beispielhaft vorgelebt. Und das gibt uns auch Kraft, so Menschen bedingungslos zu lieben. Aber habe ich das nicht vor Augen, spiele ich mich selber zum Herrn und zum Maßstab auf und bin deshalb sehr kurz mit anderen, die an mir schuldig werden, dann ist es sehr, sehr gefährlich. Und genau das war ja auch das Problem des Schalksknechts in Matthäus 18, wenn ihr die Geschichte kennt. Ihm erließ der König frei aus Gnade eine Schuld, die er nie im Leben hätte zurückzahlen können. Unfassbar. Eines Tages, die ganze Schuld war weg, weil der König hatte Mitleid mit ihm und er ließ ihm die ganze Schuld. Aber dann, als er vom König wegging, dann hatte er das ganz schnell nicht mehr vor Augen. Und deshalb war er sehr hartherzig zu dem, der ihm nur ein Bruchteil schuldete. Und er forderte das von ihm ein, ohne Gnade. Hätte er nicht in der Tatsache, dass der König ihm so viel Schuld erließ, auch sich erbarmen müssen über den, der wenig Schulden bei ihm hatte? Ja, das hätte er. Aber er vergaß die Gnade, die er geschenkt bekam. Und deshalb konnte er keine Gnade weitergeben. Und seht, genauso ist es bei uns. Wenn wir Gottes Gnade gegenüber uns nicht mehr im Blick haben, dann sind wir sehr kurz mit Menschen, die gegen uns schuldig geworden sind oder werden. Dann fordern wir alles ein, jeden einzelnen Cent und sagen, du musst dafür die gesamte Schuld, du musst sie bezahlen. Und seht, dann leiden wir Mangel an der Gnade Gottes und deshalb können wir es nicht weitergeben. Und das ist der Nährboden, auf dem Bitterkeit wächst in unseren Herzen. Und das hat schreckliche Auswirkungen. Welche? Was sind die Auswirkungen einer bitteren Wurzel? Als zweiten Punkt. Lass uns nochmal Hebräer 12, 15 bis 17 lesen. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aussprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. In Vers 15 erwähnt der Schreiber eine zweifache Auswirkung von Bitterkeit. Er sagt erstens, es wird euch, spricht der Gemeinde, es wird euch eine Last werden. Und zweitens, es wird andere verunreinigen in der Gemeinde. Seht, wir haben schon erwähnt, die Wurzel der Bitterkeit ist zunächst verborgen im Herzen eines Menschen. Aber was am Anfang noch unbemerkt bleibt, wird dann doch irgendwann sichtbar und richtet schließlich großen Schaden an. Und das Problem der Bitterkeit ist, sie wächst und wird größer. Der zornige und der ärgerliche Gedanke hat Folgen, wenn er nicht bereinigt wird. Wurzeln, sie sind auf Wachstum angelegt. Und wir kennen das aus dem Unkraut aus unserem Garten. Ich habe hier ein Unkraut dabei, was in unserem Garten wächst. Dieses Unkraut ist wirklich schrecklich, weil das wuchert und wuchert und wuchert und wächst und wächst und wächst. Und wenn du nichts dagegen machst, das ist eine Kletterpflanze, die klettert und klettert, dann wird sie deinen ganzen Garten überwuchern, sodass Wurzeln, Sträucher und vielleicht Bäume wachsen und sich vermehren werden. Und damit wird das Problem bei Bitterkeit, bei Wurzel der Bitterkeit, das Problem des Einzelnen in seinem Herzen plötzlich eine Last für die vielen, für die ganze Gemeinde. Und das, was im Herzen eines Einzelnen vor sich geht, zerstört und verunreinigt dann schließlich ganze Familiengärten und ganze Gemeindegärten, verunreinigt dieses Unkraut. Das Wort verunreinigen, was hier steht in Hebräer 12, kommt von etwas in Farbe tränken. So wie man bei Ostern, tränkt man ja mit den Kindern diese gekochten Eier in Farbe. Und was machen die Eier? Sie nehmen die Farbe an, von dem, was da im Wasser ist. Und genau das bewirkt Bitterkeit unter uns. Wir werden ihre grausame Farbe annehmen, wenn wir nicht aufpassen. Bittere Wurzel bringt bittere Frucht und das selbst für andere, die sie essen müssen. Und ich frage euch, wie viel Verunreinigung existiert unter uns durch Bitterkeit Einzelne, weil sie nicht bereinigt wird. Und es wächst auch kein Gras darüber über die Jahre, sondern es wächst und wächst und wächst und es wird immer größer. Ärger, der sich festgesetzt hat, Schuld, die nicht vergeben wurden, Verletzungen und Wunden, die nicht heilen können und andere leiden darunter, die das mitbekommen. Bitterkeit hinterlässt Spuren, schmutzige Spuren, die zerstören und die wir oft gar nicht so leicht sehen. Und ihr Lieben, Bitterkeit ist sehr, sehr ernst zu nehmen. Und erkennt ihr jetzt, warum der Schreiber im Vers 15 die Gemeinde so dringlich auffordert? Achtet darauf, passt auf, dass nicht jemand unter uns Gottes Gnade Mangel leide und so die Wurzel der Bitterkeit wachsen kann. Missachten wir das, wird Bitterkeit großen Schaden unter uns anrichten. Ich habe ja in eine russlanddeutsche Familie eingeheiratet und Leute aus der Bibelschule haben mir immer gesagt, nimm dir eine russlanddeutsche Frau, weil die russlanddeutsche Frauen, die Gläubigen, sind die Besten. Ja, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, dass sie die Besten ist, aber für meine Frau ist das zutreffend, sicherlich, dass sie die Beste ist. Und du könntest das wahrscheinlich jetzt auch von deiner Frau sagen, wie ich dich kenne. Aber ich schätze auch sehr die Familie von meiner Frau. Und das ist ja eine russlanddeutsche Familie. Und da gibt es einiges, was ich von hier vorne lohnenswert zu sagen könnte. Aber wie bei jeder Kultur von Menschen haben Russlanddeutsche, und jetzt muss ich sehr, sehr aufpassen, was ich hier vorne sage, sonst liegen hier die Tomaten noch und das möchte ich natürlich nicht. Aber sie haben ihre Stärken, lobenswert, aber auch ihre Schwächen. Und eine Schwäche, die ich in christlichen Russlanddeutschen in der Schamkultur, was hier ist, beobachtet habe, und ich will das auch nicht pauschalisieren und sagen, das ist jetzt bei allen so, bitte nicht, aber ich habe es beobachtet bei der Familie von meiner Frau, dass sie über Verletzungen und Negatives, über Schuld anderer, niemals reden. Sie reden darüber nicht. In der Familie sprechen sie das nicht an. Sie bereinigen das nicht und sagen, komm, lass uns diese Dinge zum Kreuz bringen. Lass uns gegenseitig vergeben. Sie machen es nicht. Und ihr Lieben, so habe ich Familienfallen miterlebt. Nicht von den Geschwistern meiner Frau, sondern von den größeren Verwandtschaft, wo du gerade nur so spürst, wie über die Jahre so viel gewachsen sind, so große Bäume in den Beziehungen gewachsen sind, dass diese Dinge sie so sehr trennen und zwischen ihnen stehen. Ja, man hätte diese Dinge schnell ausräumen können, wenn man das Gespräch gesucht hätte. Das biblische Gespräch, meine ich. Das heißt, sich versöhnen zu wollen, Schuld bereinigen wollen, Dinge nehmen und sie unter das Kreuz bringen, wo wir Vergebung erfahren. Man hätte das schnell bereinigen können, aber das hat man nicht getan. Und so konnten diese Bäume der Bitterkeit über die Jahre wachsen und sie gehen nicht einfach weg. Und sie belasten diese Familien, weil man nicht redet, weil man nicht die Dinge anspricht. Seht, Bitterkeit vergiftet jede Beziehung. Es ist wie wenn du Wermutstropfen ins Essen gibst, es schmeckt bitter. Du kannst es nicht mehr essen, es ist ungenießbar. Es kann eine ganze Familie, eine Ehe, übrigens ihr Männer, Paulus sagt in seinen Briefen ein Vers zu uns Männern und sagt, ihr Männer, werdet nicht bitter auf eure Frauen, interessant, warum er uns Männer anspricht, nicht bitter zu werden auf unsere Frauen. Es kann ganze Ehen vernichten, ganze Jugendgruppen, eine ganze Gemeinde zerstören. Es kann sich so sehr ausbreiten, dass all das Gute, was Gott bewirkt in seiner Gnade, darum erstickt wird. Viele können durch diese bittere Wurzel im Herzen eines Menschen unrein werden, indem auch sie die Gnade Gottes versäumen und auch bei ihnen Bitterkeit wächst. Und seht, unser Text aus dem Hebräerbrief ist eigentlich geschrieben, um vorzubeugen. Das heißt, es soll gar nicht so weit kommen unter uns. Und deshalb müssen wir Acht haben. Das heißt konkret, dass du auf dein eigenes Leben achtest, jeder einzelne von uns. Dass du nahe am Kreuz lebst, mit dem Evangelium in deinen Herzen, in Verbindung zu deinen Herrn und weißt, dir ist viel vergeben und du kannst auch schnell vergeben und Schuld anderer vergeben. Und dass du auch auf andere achtest. Und wenn du da im Gespräch bist mit jemandem aus der Gemeinde, der verletzt wurde, und du merkst bei ihm bittere Worte und Aussagen, die negativ sind, die auch sündig sind, dann ist deine Verantwortung, das anzusprechen, dem nachzugehen. Oder du merkst, wie sich jemand aus der Gemeinde zurückzieht, oder dass er dir oder jemand anders aus dem Weg geht, dann ist deine Verantwortung und deine Aufgabe, das Gespräch mit ihm zu suchen, mit dem Ziel, ihn auf die Gnade Gottes hinzuweisen, im Evangelium, was Auswirkungen haben hat auf unser Leben, wie wir miteinander umgehen. Und seht, nach dieser Stelle haben wir Verantwortung füreinander. Wir können nicht einfach wegsehen und selber daran schuldig werden. Du hast Verantwortung für deinen Bruder, für deine Schwester. Und diese kannst du nicht abschieben an irgendjemanden oder an die Leitung der Gemeinde. Nein, es ist deine Verantwortung, wenn du das mitbekommst. Seht, Gott will, dass wir in gereinigten Beziehungen, in Ehe, in Familie, in Gemeinde leben. Und es ist so wichtig, dass wir dem Frieden nachjagen untereinander. Und es ist so wichtig, dass wir gegenseitig aufeinander achten, dass jeder einzelne von uns in der Heiligung wächst und sich hin zu Christus verändern lässt. Und seht, ein bitteres Herz unter uns hat schlimme Folgen für die Gemeinde. Aber auch ein verbittertes Herz ist in sich selbst verkrümmt, ist unfähig zur Veränderung in einem Leben und in der fortschreitenden Heiligung. Und das macht das Beispiel von Esau auch deutlich in den Versen 16 und 17 im Hebräer 12. Wir wollen nicht als eine verbitterte Person enden. Und oftmals habe ich mit älteren Menschen gesprochen und gemerkt, wie verbittert sie sind. Es ist nicht gerade erbaulich, mit ihnen zu reden. Sie haben so viel Enttäuschung, so viel Verletzung erlebt im Leben von anderen Menschen. Aber sie sind dabei stehen geblieben und Bitterkeit konnte sich ausbreiten in ihrem Herzen. Und du merkst schon allein an ihrem Gesichtsausdruck, in dem keine Spur von Freude mehr ist, weil Bitterkeit da ist. Aber ich habe Bitterkeit auch bei Jugendlichen gesehen. Sie sind bitter gegenüber Eltern, die natürlich nicht perfekt sind und schuldig an ihnen geworden sind. Sie sind bitter gegen ihre Gemeinde, in die sie gegangen sind und die sie verlassen haben. Und ich kann mich erinnern, wo ich mit einem Jugendlichen gesprochen habe und er war so bitter auf seine Gemeinde, die er früher besucht hat mit seinen Eltern. Es ist so schlimm, diese Bitterkeit. Ihr Lieben, wir wollen nicht darin verharren. Wir können frei werden davon. Und wie? Der Schlüssel ist, wie wir schon gesehen haben, liegt in der Gnade. Und seht, wir können uns die Gnade Gottes vor Augen führen. Aber oft können wir das oft nicht in unserem Leben. Und jeder von uns ist von Natur aus selbstsüchtig und ist dadurch leicht verletzbar. Er ist sensibel. Und wir brauchen den Blick auf die Gnade Gottes für unser Leben. Nur dann kann ich anderen vergeben, so wie Christus mir vergeben hat. Lass uns noch zu Epheser 4 gehen. Epheser 4, die Verse 31 und 32 möchte ich hier noch lesen an dieser Stelle. Hier sagt Paulus ab Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Vers 31 ist interessant für was am Anfang dieser Kette steht von den weiteren Sünden, nämlich Bitterkeit. Sie ist die Ursache auch für Wut, für Zorn, für Geschrei, für Lästerung. Aber das sollen wir ablegen. Es soll weggetan sein von uns. Und das heißt, wie können wir das? Vers 32 ist die Antwort, wenn jeder Einzelne unter uns ganz nahe am Kreuz lebt. Wenn er weiß, wie viel ihm vergeben ist in Christus. Und deshalb kann er auch vergeben. Und seht, Beziehungen, sie sind nun mal schwer. Und es ist unvermeidlich, dass Sünder schuldig einander werden. Das ist einfach so. In jeder Beziehung, in der du lebst. Selbst in der Ehe. Du wirst täglich schuldig aneinander. Und deshalb müssen wir uns täglich erinnern, woher wir selber kamen, was wir waren ohne Jesus und wer er uns im Evangelium seine wunderbare Gnade geschenkt hat. Und wie das uns Kraft gibt, Gott wohlgefällig mit Verletzungen, mit Schuld anderer an uns umzugehen zu seiner Ehre. Und wenn das der Fall ist, werden wir wachsen in der Heiligung, ihr Lieben. Je größer wird uns die Gnade Gottes werden und desto mehr werden wir sie anderen schenken können. Aber Bitterkeit verhindert das. Und so ist eigentlich dein Ausleben von Bitterkeit ein Gradmesser, wie sehr du schon Gottes Gnade, wie sehr dir das vor Augen ist und wie sehr du selber schon in der Heiligung gewachsen bist. Aber es wird natürlich immer auch herausfordernd sein, zu vergeben und loszulassen, und oftmals ist es auch ein Prozess in uns. Aber seht, es ist immer das Problem von mangelnder Vergebungs- und Versöhnungsbereitschaft, es ist immer ein Problem auf unserer Seite, nie auf der Seite Gottes. Denn auf der Seite Gottes kann Gnade eben nicht knapp werden. Jetzt ganz egal, welche Schuld wir auf uns geladen haben oder welche Schuld andere auf uns geladen haben. Es ist genügend Gnade von Gott vorhanden. Sie ist für uns überströmend. Es ist so, wie wenn du im Urlaub vor dem Meer stehst und da ist lauter Wasser, überall, wo du nur siehst, Wasser. Und du kannst da hineintauchen und dich baden. So ist die Gnade Gottes für uns Christen. So überfließend, überströmend für uns. Und unser Vater im Himmel hat alle Voraussetzungen geschaffen, dass die Macht der Sünde und damit auch Bitterkeit, Ärger, Zorn, Verletzungen unser Leben nicht mehr beherrschen müssen. Sondern wir können Überwinder sein durch den, der uns so sehr geliebt hat. Aber nun, was sollen wir tun? Wenn das Ganze schon so verwachsen ist und Bitterkeit schon sich so ausgebreitet hat in unserem Leben, wenn vielleicht schon Bäume da sind oder schon ganze Wälder in Beziehung und sie über die Jahre gewachsen sind, weil man sie nicht bereinigt hat. Und wenn das Menschen gefangen hält, was soll man dann tun? Seht, Gott hat uns auch die Gemeinde gegeben, damit wir uns gegenseitig helfen. Und wenn das wirklich so bei dir der Fall ist, dann kannst du dir als erstes einen Bruder oder eine Schwester deines Vertrauens suchen. Du kannst dir suchen jemanden, der dir zuhört und der dich verstehen möchte. Und du kannst dich ihm öffnen und ihm sagen, bitte hilf mir. Seht Gott, er benutzt andere, um uns zu helfen. Und wenn es nur das ist, dass diese Person einfach mit dir vor den Thron Gottes kommt und mit dir betet darum, dass doch Gott diese Knoten, diese Beziehungen gewachsen sind, dass er sie löst und dass er sie aufhebt. Wir dürfen uns auf keinen Fall mit Bitterkeit abgeben, denn damit schaden wir uns, und Wissenschaftler sagen uns sogar, dass Bitterkeit gesundheitlichen Schäden nach sich zieht, wie zum Beispiel auch Magenbeschwerden. Aber noch schlimmer ist, sie hat immense geistliche Schäden für einen Christen. Und wir schaden auch, wie wir gesehen haben, der gesamten Gemeinde. Seht, der Weg der Gemeinde ist ständig von Gefahren begleitet, die nur überwunden werden können, wenn jeder Einzelne von uns aus Gnade lebt. Und der Teufel wird immer wieder versuchen, im Herzen und Leben der Gläubigen Anknüpfungspunkte zu finden, um Verwirrung und Unfrieden zu stiften. Aber überwinden können wir durch Gottes Gnade. Corinthian Boom, sie sagte, sie ist ja ein Riesenzeugnis für Vergebung. Sie sagte, das Christenleben beginnt mit Gnade, es muss weitergehen mit Gnade und es endet schlussendlich mit Gnade. Darf ich dir zum Schluss der Predigt eine paar Fragen stellen, die du mit in die Stille zu deinem Herrn nach Hause nimmst? Und ich stelle diese Fragen nicht nur dir, sondern auch mir. Gibt es Menschen in deinem Leben, wo du dich innerlich zurückgezogen hast, welchen du vielleicht auf den Weg gehst, vielleicht auch hier unter uns in der Gemeinde? Bei wem fällt es dir schwer, Schuld zu vergeben und auch die Versöhnung zu suchen? Und bei wem ist es in deinem Leben dran, dass du anfängst, für die Beziehung zu ihm zu beten und dass du die Entscheidung triffst in deinem Herzen, ich will vergeben. Ich will diese Schuld vergeben, weil Christus, er hat mir so viel vergeben. Und weiter, bei wem ist es dran, das klärende Gespräch zu suchen und die Dinge gemeinsam unter das Kreuz zu bringen und die Versöhnung anzustreben? Bei wem ist es dran? In einem Menschen, in deinem Leben. Und wenn du das vielleicht noch nicht kannst, an welchen Bruder oder Schwester kannst du dich wenden, der oder die voller Güte und voller Kenntnis ist? Römer 15, 14. Und die helfen kann, erste Schritte in Sachen Vergebung zu gehen. Ihr Lieben, bewegt diese Fragen in euren Herzen. Nehmt sie mit nach Hause in euer Gebet. Ich möchte schließen mit Worten von Church Werver, der zum Thema Folgendes sagte, was ich einfach vorlese von hier vorne. Er sagt, es ist ganz wesentlich, wenn wir über unsere Entmutigung hinwegkommen wollen, lernen Sie es, sich kränken zu lassen. Wer dies nämlich nicht lernt, wird unweigerlich in einen Sog der Bitterkeit und Gehässigkeit, der für die meisten Gemeinden typisch ist, hineingezogen. Sie werden es in ihrem Dienst für Gott nie so recht zu etwas bringen, wenn sie auf ihrem Buckel einen großen Rucksack haben, in welchen sie alles Hässliche, was man ihnen angetan hat, für den Rest ihres Lebens mit sich herumschleppen. Der Rucksack wird sie früher oder später zu Boden drücken. Es gehört nun einmal zum Leben auf diesem Planeten, dass man Kränkungen erfährt, und ohne Vergebung kann man mit ihnen nicht fertig werden. Und wenn sie ganz ehrlich zu sich selbst sind, dann müssen sie sehr wahrscheinlich zugeben, dass es mindestens einen Menschen gibt, auf den sie bitter wütend sind Und dieser Mensch ist wahrscheinlich ein Christ. Vor einiger Zeit, sagt Weber weiter, las ich einen Artikel zu dem Titel Erste Hilfe bei seelischen Notfällen. Ich habe ihn seither immer bei mir, denn er ist voll von gesundem Menschenverstand und es gibt sehr viel praktische Ratschläge, was zu tun ist, wenn man von einem Bruder bzw. einer Schwester in Christus beleidigt oder verletzt worden ist. Erstens, Ruhe bewahren. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Psalm 46, 11. Jede Hektik verschlimmert die Wunde nur. Zweitens, mit Verständnis die Wunde verbinden. Wie kam es zu dem Vorwurf? Hätte man sie vermeiden können? Wie fühlt sich der andere? Was, wenn die Rollen vertauscht werden? Verständnis. Drittens, die Wunde gründlich mit Freundlichkeit auswaschen. Dabei darauf achten, dass aller Ärger und alle Unversöhnlichkeit entfernt werden. Viertens, anschließend reichlich Nächstenliebe Salbe auftragen. Dadurch schützen sie sich vor Groll und Bitterkeitsinfektion. Fünftens, jetzt das Ganze mit einem Verband der Vergebung umwickeln. Dadurch kann die Wunde ausheilen, ohne dass sie sie jeden Tag sehen müssen. Sechstens, nicht am Wundschorf kratzen. Den Vorfall nicht zur Sprache bringen, dass sonst die Wunde wieder aufbricht und es zu Infektionen kommen kann, die geistlich tödlich enden können. Siebtens, Selbstmitleid vermeiden. Selbstmitleid ist auch unter dem Begriff Entzugsschmerzen bekannt, denn man zieht sich dabei von den anderen, insbesondere dem Verursacher der Wunde, zurück. Das beste Gegenmittel, Vergebung annehmen. Achtens, einnehmen. Mehrmals täglich das Wort Gottes, dabei vor und nach der Einnahme beten. Das Medikament hat eine ausprägend beruhigende und schmerzstillende Wirkung. Neuntens, stets im engen Kontakt mit dem großen Arzt bleiben. Er wird Ihnen während der Genesung die nötige Kraft, Freude und inneren Frieden geben. Und zehntens, die Heilung ist abgeschlossen, wenn der Patient wieder in voller Gemeinschaft und Harmonie lebt, insbesondere mit dem Verursacher der Wunde. Und preist den Herrn, wenn es dazu kommt. Wertvolle Ratschläge von Church River. Und wie befreiend ist das, wenn Menschen hier nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes werden. Lass uns zusammen aufstehen und zusammen beten. Unser Vater im Himmel, wir stehen vor dir und wir sind völlig durchschaut von dir, weil du unsere Herzen kennst. Und du weißt, was in unseren Herzen ist, auch gegenüber anderen Menschen, auch weil wir das so gut verborgen halten können, Herr. Und wir danken dir für Jesus, den du geschickt hast, nicht um uns zu verdammen, obwohl du siehst, was in unseren Herzen ist, sondern um uns Gnade um Gnade zu schenken. Deine Gnade, Jesus, ist so groß. Wir bitten dich, Herr, dass diese Gnade auch Auswirkungen auf unsere Beziehungen hat. Und Herr, du weißt, wo diese bitteren Wurzeln sind, in welchen Herzen. Sie sind auch schnell in meinen Herzen. Herr, hilf uns, dass wir deine Gnade sehen, dass wir eng bei dir leben, an deinem Kreuz, in deinem Schoß leben, sondern dass wir schnell bereit sind zu vergeben, wenn andere schuldig werden. Und es passiert so schnell, Herr. Und auch wir werden schuldig an anderen. Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das wollen wir beten. Und ich bitte, dass du unsere Beziehung reinigst und uns hilfst dabei. Zu deiner Ehre. Amen.